Servus zu einer neuen Folge Technik vor Taktik. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Bevor wir in die Folge reingehen, nochmal ein bisschen Werbung für mein Techniktrainer-Zertifikat vom 7.6. bis 9.6. in Ochtrup. Dort haben wir noch einen Platz frei und einen Bonusplatz werde ich auch noch dazu geben. Also wenn ihr euch anmelden wollt, würde ich mich sehr freuen. Da lernt ihr einiges über Techniken, Fehlerbilder, wie man die korrigieren kann, was man genau sagen kann und wie man da rangehen kann. Würde ich mich sehr freuen. Anmelden könnt ihr euch unter m-steffen.com und dann per Mail einfach eure Daten schicken. Würde ich mich sehr freuen, wenn wir den Kurs voll bekommen. Dann starten wir gleich mit der Folge. Wenn ihr minimal was im Hintergrund hört, wir haben in einer Sporthalle, also in einem Nebenraum in einer Sporthalle aufgenommen. Also entschuldigt diese kleinen Störgeräusche. Dann viel Spaß mit der Folge und dann gehen wir jetzt ab ins 1 gegen 1. Servus aus Düsseldorf. Grüß dich, Dennis. Schön, dass du zu Gast bist in meinem Podcast. Und wie bei allen Gästen starten wir erst mit einer Selbstvorstellung.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Markus. Ich bin Dennis Scherer, 20 Jahre alt. Und habe mit 14 begonnen, in meinem Heimatverein die D-Jugend zu trainieren. Mittlerweile bin ich U11-Trainer beim VfL Osnabrück und habe nebenbei meine eigene Fußballschule, wo ich Kleingruppentraining für NLZ-Spieler von 8 bis 15 Jahren anbiete.
Ja, bei deinem Nachnamen, Scherer, Scheren, ja, wir wollen heute Inhalte teilen. Auf diese Wortwitz habe ich den ganzen Tag gewartet. Vielleicht aber erstmal zum Einstieg. Wir haben uns ja kennengelernt auf einem Workshop. Ich habe einen Vortrag gehalten bei euch beim VfL Osnabrück. Wie hat es dir gefallen?
Ja, ich höre selber deinen Podcast sehr regelmäßig und kannte deswegen einige Inhalte schon. Aber dein ganzes Coaching-Modell im Ganzen nochmal zu sehen, war sehr interessant. Und im Nachhinein auch nochmal mit meinem Trainerkollegen und mit dir über weitere Inhalte zu sprechen, war schon sehr interessant.
Ja, wir wollen ja heute dann nochmal über andere Inhalte sprechen, die wir jetzt in dem Workshop nicht besprochen haben, sondern wollen heute über 1 gegen 1 sprechen. 1 gegen 1 offensiv und da wollen wir so ein bisschen auseinandernehmen und so über so Punkte wie Scannen sprechen, kognitive Fähigkeiten und auch andere Sachen und vielleicht erstmal so zur Einordnung, wenn du jetzt an 1 gegen 1 denkst, wie wichtig findest du das denn, besonders auch im Grundlagenbereich, das regelmäßig zu trainieren?
Ja, es ist uns enorm wichtig, diese Spielfreude bei den Jungs zu sehen und den Spaß am Fußball zu fördern und wenn ich an Spieler denke, denen ich gerne zugucke und die mich faszinieren, sind es Jamal Musiala, früher war es Lionel Messi in meiner Kindheit, die diese 1-gegen-1-Fähigkeit perfektioniert haben. Und genau das wollen wir bei den Jungs sehen. Und unser großes Ziel ist, wenn sie irgendwann an der Bremer Brücke vielleicht sogar spielen sollten, dass sie nicht nur uns, sondern auch ja, die Zuschauer begeistern und faszinieren können.
Ja, so in den letzten Jahren ist ja das 1-gegen-1 im unteren Bereich auch weniger geworden, so gefühlt. Dass man auch viel Passformen schon macht und viel guckt, ja, okay, wie kann ich einen Gegner binden, dann passen und vielleicht dieses Gegner überwindende 1 gegen 1 oder vielleicht auch neben den Gegner zu kommen, wird auf jeden Fall ein bisschen weniger trainiert bei vielen. Wie viel Raum nimmt das so ein bei dir in der Woche?
Ja, wir trainieren das 1 gegen 1 in der Regel an jedem Trainingstag direkt nach dem Aufwärmen für 20 bis 30 Minuten. Also es ist ein wichtiger Bestandteil in jedem Training. Und wir versuchen es den Spielern so schwer wie möglich zu machen. Und meine Idee oder ich denke, dass diese taktischen Prinzipien es den Spielern eher einfacher machen, Spiele auszuspielen. Und deswegen trainieren wir immer mal wieder in Gleichzahl- oder auch Unterzahlform. Und wie auch schon gesagt, haben wir in jedem Training 1 gegen 1 drin.
Wenn wir jetzt in so ein 1 gegen 1 gehen, gibt es ja unterschiedliche Zielsetzungen. 1 gegen 1 heißt ja nicht nur Gegner überwinden. Was sind so deine Ziele erstmal mit den Kindern, die du mit denen erstmal fokussierst?
Genau, ein Ziel ist, wie du gerade schon gesagt hast, den Gegner zu überwinden und ja den Rücken des Gegenspielers anzudribbeln. Aber es gibt auch immer mal wieder einen Unterschied zwischen den Positionen. Also ein zentraler Mittelfeldspieler hat nicht unbedingt immer das Ziel, den Rücken des Gegenspielers anzudribbeln, sondern auch nur ein Passfenster zu öffnen. Oder Offensivspieler haben auch das Ziel, ein Schussfenster zu öffnen. Und das sind so die drei Ziele, auf die wir uns fokussieren.
Wenn du jetzt so 1-gegen-1 machst, machst du das Training aufs Ziel fokussiert sozusagen? Also dass du sagst, ja, Passfenster öffnen ist jetzt das Trainingsziel. Oder sind es Formen, die er macht und dann moderiert das vielleicht 1-gegen-1 Passfenster öffnen die beste Option jetzt hier wäre und dann wird gecoacht, oder ist es der Schwerpunkt generell für das Training?
Ja, wir setzen uns schon eher einen Fokus oder einen dieser drei Aspekte als Fokus für die Trainingseinheit und machen das implizit durch den Übungsaufbau. Also wenn das Ziel ist, den Rücken des Gegenspielers anzudribbeln, haben wir in der Übungsform ja, Dribbellinien oder Dribbeltore als Ziele für die Spieler. Und wenn das Ziel ist, beispielsweise das Schussfenster zu öffnen, arbeiten wir viel mit großen Toren auf engem Abstand, sodass die Jungs direkt hinter dem Gegenspieler oder neben dem Gegenspieler den Schuss als beste Option haben.
Wie viel Anteil ist Coaching in diesen 1-gegen-1-Formen, weil ihr viel über Erlebnis ja arbeitet, viele Wiederholungen? Ist es, dass die Übung eigentlich das Ergebnis erzeugt? Oder ist es dann wirklich auch noch Coaching, wo ihr sagt, das und das musst du so und so machen, ich habe das und das gesehen, also wie ist so der Anteil?
Ja, teils, teils. Die Jungs sollen Erfahrung am Gegenspieler sammeln, sollen selber Entscheidungen treffen und auf Basis dieser Entscheidung und des Ergebnisses dann beurteilen, was gut war und was nicht gut war. Und unser Coaching oder unsere Aufgabe besteht hauptsächlich darin, die Jungs individuell zu fragen, was sie gut gemacht haben, was sie nicht gut gemacht haben und zu diesem Reflexionsprozess zu führen.
Gibt es die perfekte Lösung im 1-gegen-1 pro Situation oder lässt du das offen?
Wie bei allen Offensivschwerpunkten lassen wir oder geben wir immer mehrere Optionen und wir sehen unsere Coaching-Aufgabe so, dass wir inspirieren wollen, dass ich immer mal wieder Coaching-Punkte damit anfange mit den Worten "Probier mal das" und nicht konkrete Lösungen vorgebe. Und da überraschen die Jungs uns immer mal wieder regelmäßig mit Lösungen, die funktionieren, die wir aber niemals davor im Kopf hatten als Trainer.
Das finde ich auch wichtig, dass man so ja, ein gewisses Maß an Freiheit auch lässt, weil oft haben Spieler Fähigkeiten, die man unterdrückt durch sein Idealbild, jetzt im 1-gegen-1 zum Beispiel, genauso auch bei Techniken wie Flugball und so weiter. Da gibt es halt auch verschiedene Möglichkeiten, wie man das ausführen kann, Hauptsache das Ergebnis stimmt. Und wenn er im 1-gegen-1 vorbeikommt, dann ist natürlich das beste Argument am Ende. Wie findest du das jetzt generell bei 1-gegen-1? Weniger finde ich es oft mehr. Also den Ball manchmal einfach vorbeizulegen in dem richtigen Abstand, mit der richtigen Distanz zum Folgekontakt, mit Tempo, ist oft eine sehr gute Option. Und diese Instagram finden oder Neymar finden oder wie sie alle heißen, ja, sind oft nicht so zielführend, können zielführend sein, aber mein Gefühl sagt mir, weniger ist mehr.
Ja, das ist auch mein Gefühl. Ich versuche bei meinem Coaching immer in der Gegenwart zu bleiben und wenn etwas geklappt hat, auch egal wie, oder wie du schon gesagt hast, auch wenn der Ball einfach nur vorbeigelegt wurde, dann hat man als Trainer keine Argumentationsgrundlage beim Spieler, um ihm zu erklären, dass er oder dass die Lösung, die er gewählt hat, nicht richtig war.
Ich finde auch so personenbezogene 1-gegen-1 Prinzipien dann oder Korrekturen finde ich wichtig, weil vielleicht auch nicht jeder der Typ ist, der den Übersteiger macht, sondern vielleicht dann eher in den Ausfallschritt geht und so weiter. Aber bei dir ist ja auch noch so, da müssen sie ja auch oft erstmal kennenlernen, was ist überhaupt meins? Ne, also was gefällt mir eigentlich? Deswegen macht es, glaube ich, auch Sinn, rundum erstmal im Grundlagenbereich zu trainieren, um erstmal Erfahrungen zu sammeln, was könnte für mich die beste Bewegung sein.
Richtig, die Jungs sind noch in der Regel noch gar nicht ausgewachsen und haben ihre Waffe, von der man dann später spricht, die dann auch intensiver trainiert werden muss, vermutlich noch gar nicht erkannt. Und deswegen ist bei uns schon die Zielsetzung, dass wir, wie du auch schon mal in einem vorherigen Podcast, glaube ich, gesagt hast, einen vollen Rucksack mit in den Aufbaubereich nehmen wollen, also nach dem Grundlagenbereich. Und dass wir zwar individuell den Bewegungsablauf einzelner Finden anpassen wollen, aber nicht nur die Stärken der Spieler trainieren, sondern Stärken und Schwächen gleichzeitig.
Wie siehst du das mit körperlich weiteren Spielern, die dann vielleicht ja, Fintierbewegungen erstmal bevorzugen, die für ihre Körperlichkeit entscheidend sind? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen Kopf größer bin und immer einen Schritt schneller und ich mache die Technik unsauber im 1-gegen-1, kommt trotzdem immer vorbei, wird vielleicht später, weil ich es unsauber mache und vielleicht auf kleinere Parameter, die jetzt noch nicht entscheidend sind, wie Kontaktabstand zum nächsten Kontakt, dass man dann da trotzdem denen schon die anderen Sachen zeigt Oder sagst du, das, was sie jetzt schon richtig gut können, das können wir schon ein bisschen mehr fördern?
Genau dafür haben wir auch die Übungsform, also diese Waffen, von denen du sprichst, oder diese Fähigkeiten, die diese Spieler haben, nutzen sie ja vor allem in freien Spielen, im 4 gegen 4 gegen Gleichaltrige. Und uns ist dabei in diesen Übungsformen wichtig, dass wir es ihnen so schwer wie möglich machen und dass wir ihnen im Idealfall diese Stärke dadurch wegnehmen und ihn dazu zwingen, eine andere Lösung zu finden. Oder wir arbeiten auch sehr viel mit teilaktivem Gegnerdruck, und das nicht von den Spielern selber, sondern von uns Trainern. Und jetzt aktuell können wir die Spieler nach 9 oder 10 Monaten schon sehr gut einschätzen und wissen beispielsweise, der Spieler ist so groß, so schnell, der legt den Ball immer rechts vorbei, dass wir ihm als Trainer, als Verteidiger in dem Moment die Lösung wegnehmen und ihn dazu zwingen, kreativ zu werden.
Also erstmal hüfthoch weggrätschen, ja, um diese Erfahrung zu sammeln, dass das passieren könnte. Nein, kleiner Spaß natürlich. Wenn wir jetzt nochmal so über 1 gegen 1 rein vom Training sprechen, hast du gesagt, ihr macht auch Übungsform. Wie wichtig findest du, mit einem Gegner zu trainieren? Macht ihr überhaupt ohne Gegner 1 gegen 1 Training? Weil man kann ja auch klassisch auf eine Stange drauf dribbeln, eine Finte machen, oder was ja viele beim Aufwärmen auch gerne machen, ist in einem Viereck verschiedene Finten durchzuführen, was ich persönlich manchmal kritisch finde. Mhm. Aber machst du noch so einzelne Übungsformen ohne Gegner, oder ist immer irgendjemand dabei, gegen den du das auch machen musst?
Ja, es ist unglaublich wichtig, dass bei jeder Finte immer eine Entscheidungsfinte dabei ist und dass es einen Gegner gibt, ob es dann der Trainer ist als teilaktiver Gegenspieler oder der Gegenspieler selber, der dann dem Spieler unmittelbar das Feedback gibt. Trotzdem finde ich es aber auch wichtig, erstmal neue Technik, neue Bewegungen zu erwerben. Und es ist schwer, die direkt mit einem Gegenspieler zu erwerben. Und da handhaben wir das so, dass wir ein Einzeltraining oder Kleingruppentraining vor dem Mannschaftstraining haben, wo wir dann auch die Zeit nutzen und wirklich neue finden, neue Bewegungen erwerben. Das Mannschaftstraining dann wird aber immer nur für Gegnerdruck genutzt und für Techniktraining mit Entscheidungsfindung. Und wir nutzen die ersten 10 Minuten vor dem 1 gegen 1 so, dass wir nicht reines Techniktraining machen, sondern die ersten 10 Minuten bei uns sind gefüllt mit Action, mit Wettbewerb und auch teilweise mit technischen Bewegungen verbunden. Aber wir wollen, dass die Jungs direkt mit Spaß und Intensität ins Training reinkommen.
Ja, sollte auch das Ziel sein, ne? Freude auch am 1 gegen 1 zu wecken.
Ja.
Und das, also mir persönlich macht das großen Spaß. Heutzutage nicht mehr so viel Spaß wie früher, weil das Tempo einfach nicht mehr da ist. Und das ja schon entscheidend ist bei 1 gegen 1. Ich bin dann eher so für Passfenster und Schussfenster öffnen durch eine kleine kurze Bewegung. Aber es ist bei Kindern ja nochmal anders, dass du da das ein bisschen mehr fördern willst. Vielleicht noch ein abschließender Punkt dazu. Was hältst du von so Ball-Mastery-Übungen, die ja auch viel propagiert werden fürs 1 gegen 1?
Ich glaube schon, in dem Prozess der Erwerbung der Technik, dass es durchaus Sinn macht. Aber uns ist die Trainingszeit im Mannschaftstraining so kostbar, dass wir da auch unsere Ressourcen nutzen wollen und mit Gegnern arbeiten wollen, dass diese Ball-Mastery ja, Übungen nutzen wir, wie schon gesagt, teilweise im Einzeltraining. Und das sind auch Sachen, wo ja die Jungs teilweise neben dem Mannschaftstraining dann an trainingsfreien Tagen ja selber machen, und das nur aus ja reiner Entwicklungslust, weil sie es selber machen wollen und nicht, weil wir es ihnen vorgeben von oben.
Ja, weil ich glaube, so fürs Ballgefühl ist das eine gute Sache, für ganz enge 1 gegen 1 Situationen, um nochmal eine schnelle Lösung zu finden, finde ich es auch super. Ich finde es im älteren Bereich manchmal ein bisschen kritisch, um nochmal meine eigene Meinung dazu zu sagen, weil dann Abstände oft zu klein sind. Also ich arbeite ja ganz viel, hast ja dann auch gehört, im Vorfeld mit Abständen.
Ja.
Und bei 1 gegen 1 finde ich, ist ein Hauptfaktor, wann berührst du den Ball das zweite Mal, nach dem Richtungswechsel zum Beispiel. Und wenn du halt immer klein-klein machst, dann machst du den zweiten halt relativ früh wieder oder zu kurz. Und dadurch verlierst du halt komplett Dynamik. Und ich coach wirklich ganz, ganz viel Abstände. Einmal zu früh und zu spät, das habe ich dir ja auch gezeigt. Ne? Ja. Also zu früh die Finte setzen, zu spät. Da habe ich ja auch so ein eigenes Modell für. Aber dann bei Bundesligaspielern ist es oft so, dass danach dieser Kontakt gecoacht wird, weil der oft zu lang ist. Und in der Bundesliga hast du danach nicht 6 Meter. sondern danach kommt irgendjemand und holt sich den Ball. Ne? Und das finde ich da ein bisschen kritisch. Also wolltest du was sagen?
Ja, im Zusammenhang mit dem Ballmastery gibt es ja auch immer mal wieder die These, dass jeder Kontakt den Spieler verbessert. Und ich bin auch der Meinung, ich habe ja auch teilweise Jungs im Individualtraining, dass jeder Kontakt unter Gegnerdruck oder unter Zeitdruck, also generell unter Druck, den Spieler besser macht. Und da kann man dann schon auch die Ballmastery-Teile im Einzeltraining mit teilweise Zeitdruck, mit einem Wettbewerbsdruck integrieren und glaube schon, dass sie dann in Maßen sinnvoll sind.
Ich glaube auch, dass es sinnvoll ist. Da habe ich mich ja auch überzeugen lassen. Jetzt so über die letzten Jahre war am Anfang so total dagegen. Aber ich lasse mich auch gerne überzeugen. Merkt man ja auch vielleicht im Podcast, wenn einer gute Argumente hat. Also fürs Ballgefühl, Fußgelenksansteuerung, Lösungen auf engem Raum, super. Wie gesagt, bei diesen Tempo-Dribblings, Abstände finde ich das manchmal ein bisschen schwierig. Aber es ist dann eher für die etwas Älteren, die dann da ein bisschen Probleme haben. Aber lass uns doch mal so über einzelne Punkte im 1 gegen 1 sprechen und einfach, welche Gedanken du dazu hast. Beim 1 gegen 1 gehört ja auch immer Scannen dazu und Positionierung.
Ja.
Und was hast du da so für Gedanken zu im 1 gegen 1?
Ja, Thema Scanning ist bei uns auch schon in der U11 ein sehr wichtiges Thema, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass die Jungs im Prinzip fast alles lernen können. Und wenn es bei uns als Trainerteam ein Fokus ist, und wir es immer mal wieder von außen coachen, dass viele Jungs es mittlerweile als Automatismus verankert haben in ihrem Spiel und dass es ihnen einen enormen Vorteil bringt. Und ja, in der Positionierung ist es natürlich das Optimum, wenn die Jungs sich im Rücken des Gegenspielers freilaufen können und dann theoretisch auch schon mit dem ersten Kontakt dieses 1 gegen 1 ja umgehen können. Und da ist auch ein Prinzip von uns, dass ein guter erster Kontakt, ein gegnerüberwindender erster Kontakt das beste Dribbling ist, weil wir dann ja auch gar nicht mehr von einem 1 gegen 1 sprechen müssen, sondern dann von dem ersten Kontakt. Und gerade im Zentrum hat man auch immer mal wieder das Thema, dass man sich zwar im Rücken des Gegenspielers freilaufen kann, einen gegnerüberwindenden ersten Kontakt nimmt, aber dann in ja, einer 1 gegen 1 Situation ist, weil dann der nächste Gegenspieler vor uns steht. Und genau diese Situation trainieren wir auch immer mal wieder im Training, dass man ja 1 gegen x Situation trainiert, also 1 gegen 2, 1 gegen 3. Und durch ja eine gute Positionierung, einen guten ersten Kontakt, fast schon zwei Gegenspieler ausschalten kann.
Jetzt hast du schon spannende Punkte angesprochen. Ich finde diesen gegnerüberwindenden Erstkontakt super entscheidend. Und der wird mir persönlich viel, viel zu wenig gemacht. Also wenn du ein Jugendspiel guckst, egal welche Altersklasse, dass die mit dem ersten volles Tempo in die Bewegung reingehen und Gegner überwindend das machen, siehst du sehr, sehr wenig. Also man sieht es ab und zu, aber ich finde zu wenig. Und da nochmal die Brücke zu schlagen zurück, da sind Abstände auch wieder entscheidend. Ne? Wann kommt der zweite? Wenn ich Gegner überwinden will, sollte der zweite vielleicht neben dem Gegner sein, auf der Höhe von ihm. Ja. Weil wenn er vorher kommt, verliere ich vielleicht wieder minimal Zeit, dass er sich doch nochmal einen halben Schritt positionieren kann. Und wenn er danach kommt, dann kommt wieder das mit dem Scannen jetzt. Danach ist vielleicht schon der nächste wieder da. Und diesen Scan-Prozess zum Beispiel, wenn wir den jetzt nochmal nehmen, wie coachst du das? Also machst du einfach nur bewusst, dass sie gucken sollen? Oder geht es viel darum, Sachen zu beschreiben, was eigentlich passiert ist, damit sie es einordnen können? So von wegen, ja guck mal, den hast du übersehen, das hättest du sehen können oder wie handhabst du das?
Ja, auch hier kommen wir wieder über Fragestellungen dazu, dass die Jungs sich selber reflektieren und in der Regel ja oder möglicherweise auch einen Ballverlust reflektieren und da selber dann die Lösung erarbeiten, dass ja ein Scanning möglicherweise eine andere Reaktion von ihnen hervorgerufen hätte oder provoziert hätte. Klassisches Beispiel, wenn der Sechser einen Gegenspieler im Rücken hat, aber nicht scannt und einen ja, offenen Kontakt nimmt, dann ist es in der Regel ein Ballverlust. Und da holen wir dann immer mal wieder im Training den Sechser raus oder den Spieler, den es betrifft. Und aktuell, jetzt nach 9 bis 10 Monaten, wird er uns immer direkt sagen, ja Trainer, ich weiß, ich scanne das nächste Mal.
Ja, so dieser Punkt, wenn du den schon auf die Nerven gehst, dann hast du eigentlich, glaube ich, einen guten Punkt erwischt. Ne? Also meine Erfahrung ist, ich mache ja viel mit Abständen, habe ich ja schon gerade gesagt, ich sage oft im Training, zu spät, zu früh, zu spät, zu früh, zu lang, zu kurz, zu lang, zu kurz, bis es sie so sehr nervt, dass sie es einfach verstanden haben. Und ich glaube, dass es bei solchen Situationen total wichtig ist. Wo du gesagt hast, Ballverluste. Ich finde, im 1 gegen 1, wenn du auch mal im Spiel, du bist jetzt U11 oder U12, du machst ein 1 gegen 1, hast nicht richtig gescannt und kassierst dann ein Tor. Dass es so richtig auch mal wehtut, dass du nicht gescannt hast zum Beispiel. Das, finde ich, sind sogar noch bessere Erfahrungen, als wenn man das vielleicht vom Trainer gesagt bekommt. Wie siehst du sowas, so diese Erfahrungen im Spiel zu sammeln, positiv wie negativ?
Es ist super wichtig, die Fehlerkultur zu entwickeln, dass die Jungs immer wieder ihre Fehler reflektieren und auch Fehler machen, ist super wichtig in dem jungen Alter. Und gerade in Bezug aufs Thema 1 gegen 1, so eine wirkliche 1 gegen 1 Kultur in der Mannschaft oder im Verein zu etablieren, ist uns auch als Trainerteam sehr wichtig, dass die Jungs im Spiel merken, dass so ein versuchtes 1 gegen 1 oder auch ein gewonnenes 1 gegen 1 ein Key-Event für uns ist oder ein Schlüsselmoment, den wir dann als Mannschaft feiern und wo wir uns gegenseitig bestärken, dass wir den immer wieder haben wollen mit dem Wissen, dass dieses 1 gegen 1 nicht immer klappen wird.
Zwingt ihr die Jungs auch im Spiel in dieses 1 gegen 1? Habt ihr da irgendwelche Regeln mit denen oder fordert das extra ein, dass sie dort auch wirklich in 1 gegen 1 Situation gehen?
Ja, zwingen ist ein hartes Wort. Also wir überlassen den Jungs, wie gesagt, ihre Entscheidungen. Im Idealfall wissen die Jungs aber, dass sie wollen ins 1 gegen 1 gehen. Die machen das vermutlich auch außerhalb des Vereinstrainings, wenn sie frei spielen. Und die Jungs sollten wissen, dass sie frei spielen dürfen und dass wir ihnen zu keiner Verhaltensweise zwingen.
Ich habe zwei Trainer, die Spieler zwingen, also wirklich zwingen. Und ich fand es wirklich geil. Also ich fand das überragend, weil ein Trainer gesagt hat, im letzten Drittel wird nicht zurückgespielt. Und wenn du in der 1 gegen 2 Situation bist, dann musst du in das 1 gegen 2 gehen. Wenn du den Ball zurückspielst, geht nicht. Und ich war bei dem Spiel, er hat den Spieler ausgewechselt, weil er nicht dort reingegangen ist in das 1 gegen 2, obwohl es im letzten Drittel war und er den zurückgespielt hat und hat den 5 Minuten später wieder eingewechselt und dann ist er in dieses 1 gegen 2 reingegangen und hat es gewonnen. Und das war ein total der schöne Moment, fand ich. Ne? Also sowas kann man auch machen, mal mitzwingen. Nicht die ganze Zeit, aber mal finde ich diesen Gedanken irgendwie spannend.
Ja, im Trainingsbetrieb, wir haben ja, wie ich schon angesprochen, diese ZEZ-Methode, wo wir sehr viel auch im 3 gegen 3, 4 gegen 4 sind, da arbeiten wir schon viel mit Provokationsregeln, die auch dieses 1 gegen 1 dann fordern. Aber jetzt am Spiel am Wochenende, das ist ein Players-Game und da sollen die Jungs ihre Entscheidung treffen.
Das Spiel ist der beste Lehrer am Ende, ne? Und du musst ja auch dann keinen zwingen. Dann lass uns mal vielleicht zum nächsten springen. Wenn wir jetzt so über Tempo sprechen, Tempo ist auch immer so ein super spannendes Thema und Richtungswechsel. Manche sagen ja, du musst langsam anlaufen und dann schnell werden. Manche sagen ganze Zeit schnell, also mit Tempo drauf, Tempo bleiben. Wie siehst du dieses Thema Tempo und Richtungswechsel?
Ja, es ist auch immer abhängig von den Voraussetzungen des Spielers. Ich beispielsweise war kein Spieler, der die Dynamik und das Tempo eines Spiels so verändern konnte, wie zum Beispiel jetzt im Weltfußball Jeremy Doku. Und da sollten wir bei unseren Jungs auch immer wissen, was wir von ihnen fordern können. Wir haben da als Prinzip in der Mannschaft das Prinzip Bugatti. Das haben die Jungs dann zusammen entwickelt. Und unsere Idee ist es, dass wir die Dynamik und das Tempo des Spiels ändern. Also nicht immer 100% aufs Gas drücken beim Bugatti, sondern auch mal stoppen. Vielleicht ermöglichen, dass uns ein Außenverteidiger, wenn wir Flügelspieler sind, hinterlaufen kann, dass bis wir eine 2 gegen 1 Situation bilden, dann aber aufs Gas drücken beim Bugatti und die Jungs haben alle im Kopf, dass der extrem schnell ist, auch auf den ersten Sekunden und dann entweder, wie Jeremy Doku oft macht, ein 2 gegen 1 ausspielen oder auch das 1 gegen 1 gewinnen, dadurch, dass wir den Gegner überdribbeln.
Ja, ich glaube, es geht einfach um so ein Gefühl zu entwickeln, wann ist schnelles Tempo angebracht, kurzes, wann, dass man variieren kann. Ich weiß nicht, wie es bei dir in der Trainerausbildung war. Bei mir gab es dann damals, also jedenfalls in der ersten Ausbildung, ist jetzt schon Urzeiten her, da wurde halt gesagt, immer mittel bis schnell drauflaufen mit vollem Tempo und dann immer komplett volles Tempo. Sehe ich persönlich jetzt nach einigen Jahren nicht so, wie du es ja auch vielleicht auch gesagt hast, es ist unterschiedliche Dinge gibt. Aber wenn wir jetzt vielleicht dann wieder einen Schritt weitergehen, weil wir so ein paar Punkte einfach mal so ein bisschen anreißen wollen, dass die Trainer und Trainerinnen da draußen einfach so ein bisschen vielleicht nochmal Gedankenfutter haben, worüber man so nachdenken kann. Wenn wir jetzt so über, das hast du ganz spannend mir geschrieben, kognitive Flexibilität. Ja, da musste ich erstmal auch drüber nachdenken, was könnte das heißen? Vielleicht erläuterst du das, was das heißt.
Ja, das ist eine Fähigkeit, die mir, ich habe gerade schon Jeremy Doku und auch Jamal Musiala angesprochen, die mir bei denen extrem aufgefallen ist in der Analyse, dass sie ja das Timing, was du gerade angesprochen hast, extrem gut einschätzen konnten, also den Abstand zum Gegenspieler und die Bewegung des Gegenspielers und daraufhin dann ihre Entscheidung treffen konnten. Es geht darum, ja, Verteidigungsmuster zu erkennen, und wenn ein Gegenspieler beispielsweise einen Schritt rausgeht und in einer vulnerablen Position ist, also in einer Position, wo er nicht schnell seine Richtung ändern kann, dass sie da erkennen und da eben dann einen weiten Kontakt nehmen, um den Gegenspieler zu überdribbeln. Und was da eine extrem wichtige Fähigkeit ist, ist ja die Flexibilität im Fußgelenk, also dass man ja schnell die Richtung ändern kann und ja, wie beim Bugatti auch schnell auf die ersten Sekunden beschleunigen kann, durch einen schnellen, flexiblen ersten Kontakt oder Folgekontakt.
Da habe ich auch mal was, vielleicht noch was Zusätzliches, was ganz Interessantes, wo du jetzt gesagt hast, Verteidigungsmuster. Wenn man das vordere Bein, wenn sie jetzt verteidigen, das vordere Bein anguckt, das ist ja meistens das Bein, worüber sie sich dann später drehen wollen. Na, also wenn also das linke ein bisschen vorne ist, jetzt als Linksverteidiger, dann willst du dich eher so über die eine Seite drehen. Und dann mal zu beobachten, wohin ist das orientiert? Zu welcher Seite ist das mehr geneigt? Und dann ist oft die Gegenbewegung besser, weil das Standbein macht ja Bewegung in der Hüfte frei oder schließt es. Und ich habe Spieler, die beobachten jetzt das Standbein und je nachdem, wie das steht, entscheiden sie sich, zu welcher Seite sie mit Tempo rausgehen. Vielleicht mal so als Gedankenanschluss, dass man mal so darüber nachdenken kann, wie vielleicht der Gegner positioniert ist, zu welcher Seite er mehr Flexibilität hat und wir das vielleicht ausnutzen und dann andersrum machen. Aber gibt es ja natürlich auch noch ganz andere Dinge. Wenn wir jetzt dann den nächsten Punkt nehmen, variables Dribbling, was ja in dem Bereich, wo du jetzt Trainer bist, super entscheidend ist, das zu trainieren. Also in der U19 sollte man das zum Beispiel schon können, ein variables Dribbling am Ende. Ne?
Ja, das ist unser großes Ziel und wir haben gerade schon davon gesprochen, dass Jungs oder Spieler, auch wenn wir im Weltfußball blicken, dass es ein oder zwei finden gibt, die Spielern zugeschrieben wird, und das sind deren Signature-Moves, die sie wahrscheinlich seit der Kindheit machen. Und wir wollen den Jungs da viel Inspiration geben als Trainer, wollen ihnen, ja, wie schon gesagt, einen vollen Rucksack mit ganz, ganz vielen Bewegungen geben. Und bei den Bewegungen ist es uns dann ganz wichtig, dass sie insgesamt oder dass ihr Rucksack so voll ist, dass sie Finden haben, die 360 Grad auflösbar sind, also in alle Richtungen, auch nach links und nach rechts. Und eigentlich ist bei jeder Finte, die wir so trainieren, der Shoulder Drop, also so eine kleine Gegenbewegung nach rechts oder nach links, also auf eine Seite, schon die Basis. Und darauf bauen dann eben alle Bewegungen mit dem Ball dann auf. Wenn ich jetzt ein Beispiel aus unserem Trainingsalltag nehme, muss ich wieder Musiala nehmen. Da haben wir den La Croqueta von Iniesta so ein bisschen umgenannt, weil der für die Jungs schon etwas greifbarer ist, weil sie Musiala einfach aktuell auch viel verfolgen. Und da ist es uns extrem wichtig, dass wir auch beim La Croqueta eine Gegenbewegung haben, dass wir im Idealfall, natürlich kann man auch bei der Breite variieren, aber auch einen sehr, sehr weiten Kontakt nehmen, also den Ball schon spielen und nicht ziehen mit dem Spielbein, mit dem anderen Bein dann einen kleinen Schritt nach links gehen. Durch die Gegenbewegung haben wir auch so ein bisschen Dynamik aufgebaut und das ist der Musiala-Move als Grundstein. Trotzdem haben wir auch bei vielen Finden einen Exit-Move, wie ich das nenne, also eine Lösung, wie wir es schaffen, dass wenn der Gegenspieler, ja, wenn wir das Gefühl haben, dass der Gegenspieler diese Finte verteidigen kann, dass wir mit dem Bein, was nicht den Ball gespielt hat, den Ball früh abstoppen können, vielleicht entweder hinterm Spielbein oder auch vorm Spielbein wegspielen können, um dann schnell die Richtung zu ändern. Und wenn man an klassische Finden, wie zum Beispiel beim Übersteiger denkt, gibt es auch verschiedene Exit-Moves, wie man ja, schnell die Richtung ändern kann. Und dieses, wenn die Jungs das Gefühl dafür entwickeln, durch viel Wiederholung, wann der Exit-Move richtig ist und wann die Finte richtig ist, dann, glaube ich, haben wir als Trainer schon viel richtig gemacht.
Jetzt, wo du gesagt hast, Exit-Move, man kann ja 1-gegen-1 dann, finde ich, auf 2 verschiedene Arten und Weisen sehen. Weil Exit-Move heißt für mich, ich habe mich für was entschieden und will vielleicht rechts vorbei. Und dann gibt es noch die andere Variante, ich orientiere mich komplett am Gegner. Natürlich muss ich den Raum dahinter scannen und so weiter. Das heißt, es gibt ja dann 2 Möglichkeiten, wie man das machen kann. Siehst du die Variante, sich am Gegner zu orientieren, also zu gucken, wie ist sein Gewicht, wie macht er vielleicht im letzten Moment die Bewegung und dann erst zu entscheiden, rechts oder links? Findest du das auch wichtig oder habe ich das jetzt vielleicht auch falsch gesehen und es ist generell beides bei dir?
Also es ist enorm wichtig, das Gefühl für den Gegenspieler zu entwickeln und das ist ja genau das, weswegen wir die Jungs rausholen und weswegen wir immer wieder Entscheidungsfindung und Gegnerdruck im 1 gegen 1 haben wollen. Und den Blick und das Gefühl für den Gegenspieler ist enorm wichtig im 1 gegen 1.
Ich mache das mit meinen Spielern so, dass ich gucke, was ist das für ein Typ von Spieler. Wenn er, sagen wir mal, nicht diese kognitive Fähigkeit hat, also wenn ich denke, okay, der muss sich vorher entscheiden, weil er dann die Technik besser ausführen kann, dann mache ich es auch mit einem Exit-Move in allerletzten Sekunde. Und wenn ich aber merke, einer ist, ich sag mal, sehr ballsicher und kann auch viel scannen und gucken, dann eher am Gegner orientiert. Also bei manchen, der weiß schon vorher, was er macht. Und dann ist es manchmal die Finte so angepasst, dass er trotzdem gewinnt. Also wenn du jetzt einen Außenspieler nimmst, 1-gegen-1, und wenn er dann im Fußradius des Gegners ist, wird mein Spieler immer chippen übers Bein. Das heißt, er chippt immer. Weil er weiß, er ist ultra schnell, der Fuß wird kommen. Das heißt, den interessiert gar nicht, was der Gegner macht, weil er weiß, wenn er den Stechschritt macht, ist der Ball drüber. Aber gibt es andere Spieler, die entscheiden das dann immer frei aus dem Bauch aus. Ich finde, das muss man immer unterscheiden, wen man vor sich hat, glaube ich, weil manche können das einfach nicht.
Das ist ein Teil der Individualisierung, der dann im Aufbaubereich und Leistungsbereich erfolgt. Und uns ist, wie gesagt, wichtig, dass wir alle Werkzeuge, die wir den Spielern mitgeben, dass alle Spieler, die wir trainieren, alles mitbekommen.
Jetzt hast du noch einen spannenden Gedanken gesagt. Boxsystem hattest du mir auch ja noch vorher beschrieben. Aber vielleicht für die Hörer und Hörerinnen da draußen. Was meinst du mit Boxsystem im 1 gegen 1 offensiv?
Ja, es ist, wenn wir uns 1 gegen 1 Situationen in Spielen angucken, sind die total unterschiedlich. Klassisch ist natürlich das 1 gegen 1 auf dem Flügel. Aber es gibt in ganz, ganz vielen Position und Flächen des Spiels, ganz verschiedene 1 gegen 1 Konstellationen auch oder ja, Zahlenkonstellationen. Sergio Busquets führt das 1 gegen 1 oder hat es anders geführt als beispielsweise Lionel Messi, weil es auch ja, völlig unterschiedliche Positionen waren und Rollen, die sie eingenommen haben. Und außerdem ist jeder Spieler genetisch andere Voraussetzungen. Einer ist, wie du schon gesagt hast, enorm schnell und kann auf sehr einfache Mittel zurückgreifen. Der andere muss technisch schon komplexere Lösungen haben. Und das trainieren wir bei uns durch das Boxsystem, indem wir das Spielfeld in verschiedene ja, Boxen, Dreiecke oder verschiedene Flächen einteilen und die dann nacheinander im Training trainieren. In der ersten Woche ist es zum Beispiel die Box auf dem linken Flügel, wo wir als Ziel aus der Box dann einmal den Weg Richtung Grundlinie und einmal ins Zentrum haben. Und da ist es dann ein klassisches 1 gegen 1. Eine andere Box könnte in der goldenen Zone zentral am 16er-Rand sein, wo dann das Ziel auch ein großes Tor sein könnte, wo dann das Ziel des Spielers ist, das Schussfenster zu öffnen und nicht nur den Weg im Rücken des Gegenspielers zu finden. Und eine andere Box könnte auch eine Box im Zentrum sein, wo dann mehrere Minitore als ja, Anspielstation auf den Zehner, auf den Flügelspieler dann das Ziel für den Sechser sind. Und so schaffen wir es, dass jeder Spieler mit seinen individuellen Stärken oder dass ein Spieler, der vielleicht auch wenig Tempo hat, im 1 gegen 1 auf den Flügel gefordert wird und ein Spieler, der, wie du schon gesagt hast, ein hohes Tempo hat, aber technisch vielleicht nicht so flexibel ist, trotzdem aber im Zentrum ja, da gefordert wird.
Das finde ich einen sehr spannenden Gedanken und das klingt total logisch, dass man diese Situation auf dem Spielfeld, in dem Raum, wo sie sind, separat nochmal vielleicht durchspielt. Also ich finde das einen schönen Gedanken und vor allem, dass ihr das alle durchlauft, also alle Spieler, um einfach diese Erfahrung zu sammeln. Weil wie oft wird dann schon in den Positionen, auch wenn alle Trainer jetzt sagen, nein, mache ich nicht, aber auch schon im U11, U12-Bereich sehr positionsfixiert trainiert wird in den Formen an sich. Also das finde ich einen sehr, sehr spannenden Gedanken. Jetzt lasse ich dich natürlich nicht raus, ohne vielleicht nochmal die ein oder andere Übungsform, die wir benutzen können. Vielleicht hast du ja ein, zwei Beispiele mitgebracht, wie man vielleicht 1 gegen 1 trainieren kann.
Ja, ganz klassisch ist ja, dass ein frontales 1 gegen 1 oder ein diagonales 1 oder halbfrontales, was dann regelmäßig gespielt wird. Und wie schon beim Boxsystem angesprochen, ist uns ganz wichtig, diese Multidimensionalität im Spiel, die Komplexität auch abzuspielen im Training und den Jungs auch zu zeigen, dass jede 1-gegen-1-Situation im Spiel wahrscheinlich von dieser halbfrontalen 1-gegen-1-Situation abweichen wird. Und dafür brauchen wir kreative Lösungen und den vollen Rucksack, den wir angesprochen haben. Und diese Kreativität fördern wir dadurch, dass eine Übung wäre, dass die Jungs klassisch in zwei kleinen Gruppen gegenüberstehen, 8 Meter Abstand, und ein Trainer ist teilaktiv in der Mitte der Gruppe, und die Aufgabe ist ganz simpel, den Trainer oder das Passfenster zu öffnen, indem man den Trainer überdribbelt, und jede Bewegung, jede Finte in dem 1 gegen 1 gegen Trainer muss unterschiedlich sein, und der erste Spieler, der eine Bewegung ausführt, die schon von einem anderen Spieler in der Gruppe ausgeführt wurde, verliert diesen Wettbewerb. Das kann man natürlich auch als Einzelwettbewerb machen, dass der einzelne Spieler nicht immer dieselbe Bewegung machen darf. Und so fördert man eben diese Variabilität technisch der Spieler. Und eine weitere Übung mit Gegnerdruck, wenn wir uns jetzt als Beispiel die Box im Zentrum nehmen, da ist man selten isoliert im 1 gegen 1, sondern hat regelmäßig 2, 3 Gegenspieler im Rücken oder 2 Gegenspieler vor einem. Und hat auch genauso 2, 3 Mitspieler um sich. Und wir nutzen da sehr gerne eine Rebound-Wand, weil ich immer mit einem ersten Kontakt im 1 gegen 1 starten möchte, mit einer Positionierung, und haben dann 4 Minitore, die kann man als Foninho-Feld aufbauen oder an jeder Seite eine. Und an jedem Minitor ist auch ein Gegenspieler mit einer Farbe. Und dann kann man als Trainer von 1 bis 4 Farben alle aufsagen, und dann geht man eben in den 1 gegen 1 bis zum 1 gegen 4 auf 4 Ziele.
Ja, super spannende Übung, die kann man, glaube ich, auch direkt ausprobieren. Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Was sind die Wünsche und Aussichten für dich persönlich? Du weißt, dass diese Frage kommt, weil du den Podcast hörst. Für dich persönlich für die nächsten Monate und Jahre.
Ja, sehr gute Frage, Markus. Ich denke bei der Frage aber nicht so stumpf an Positionen oder an Mannschaften, die ich trainieren möchte, sondern meine große Priorität ist, das Spiel weiter zu analysieren, zu verstehen, mich mit Trainerkollegen wie mit dir auszutauschen oder mit meinen spannenden Trainerkollegen auch in Osnabrück bei meinem Verein. Und das Privileg genieße ich gerade und nutze ich auch sehr regelmäßig aus und gucke mir natürlich auch genauso wie du ganz, ganz viele Spiele live an. Und ja, mein großes Ziel ist einfach weiterhin diese Leidenschaft, das Feuer für den Fußball beizubehalten. Und dann bin ich selber gespannt, wo ich am Ende landen werde.
Ich bin auch sehr gespannt. Ich drücke dir fest die Daumen. Danke dir ganz herzlich für die Einblicke. Hat sehr, sehr großen Spaß gemacht, über 1 gegen 1 zu sprechen. Wir gehen ja jetzt gleich noch auf den Platz und werden dann nochmal mit Spielern das Ganze machen. Da freue ich mich jetzt gleich schon drauf. Also vielen lieben Dank, dass du nach Düsseldorf gekommen bist und dass du uns Einblicke gegeben hast.
Ich freue mich auch schon sehr. Danke, Markus.
Dann sind wir raus. Tschüss.